Die literarische Hausapotheke, ein Podcast von Fontis.
Das ist absolut skandalös. Wie hebt denn Gott uns auf seiner Ebene? So ein Braut und ein Bräutigam müssen auf einer Ebene sein. Das heißt, das Gefälle zwischen Gott und Mensch ist immens, aber Gott entscheidet sich, dieses Gefälle aufzuheben. Und das ist absolut eine skandalöse Liebe, die unbegreiflich ist, unfassbar. Und das heißt, erst wenn wir das Geheimnis des Kreuzes verstehen, verstehen wir die immense Extravaganz der Liebe Gottes.
Herzlich willkommen. Ich bin Rebecca Krämer und ich spreche heute mit Bernadette Lang. Sie ist katholische Theologin und Religionspädagogin und leitet die Home Akademie in Salzburg. Im Sommer 2022 ließ sie sich als Jungfrau im Salzburger Dom weihen. Ihren Weg dorthin beschreibt sie in ihrem Buch Skandalöse Liebe, warum ich auf Sex verzichte und Jesus mein Bräutigam ist. Wir unterhalten uns darüber, welche Bedeutung Intimität für sie hat, warum die Liebe Gottes skandalös ist und wie uns Gottes Ruf dazu befähigt, auf seine größere Geschichte hinzuweisen. Hallo Bernadette, schön mit dir heute zu reden.
Ich freue mich.
Vor etwa 1,5 Jahren standst du im Salzburger Dom an deinem großen, lang ersehnten Tag und hast vor der Welt deine Jungfrauenweihe gefeiert. Wenn du an diesen Tag zurückdenkst, an was erinnerst du dich noch ganz stark? Welche Momente sind dir geblieben?
Also für mich waren das vor allem zwei Momente, die mir besonders hängen geblieben sind. Das eine war, als ich durch diesen langen Gang durch den Dom durchgeschritten bin. Es waren ja sehr viele Leute da, an die 1000 Leute, die ich viel von denen sehr persönlich eingeladen habe. Ich kann mich erinnern, ich schreite auf diesen Altar zu und ich habe so eine krasse Freiheit gespürt wie noch nie in meinem Leben. Ich habe gedacht, jeder Schritt ist für mich ein frei gewählter Schritt. Der zweite Moment, der für mich auch sehr besonders war, das war, als ich mich flach auf den Boden gelegt habe. Das ist ja Teil der Liturgie. Brautkleid flach auf dem Boden und ich habe gespürt, wie die Leute hinter mir, also gehört, wie sie beten und wie so eine Welle von Gebet über mich kommt. Also es war wirklich wie so ein riesiger Schwall von Gebet und dann ich lag auf dem Boden und dann liege ich so da und ich merke, wie eine unglaubliche Kraft in mich hineinkommt. Also so, als würde ich unter Strom stehen. Ich habe einfach angefangen, am ganzen Körper so mit vor dieser Kraft irgendwie so zu zittern. So, es war ein extrem starker Moment und mein Mund hat angefangen automatisch zu beten. Also ich habe mich mit Jesus einfach sehr, sehr, sehr tief und eng verbunden gefühlt und es war für mich ein sehr außergewöhnlicher Moment, wo ich gemerkt habe, wow, da passiert etwas Überirdisches und es kommt zusammen mit meinem kleinen irdischen Ja, mit meiner kleinen Entscheidung, Jesus vollkommen zu gehören.
Für viele war dieser Tag wahrscheinlich auch außergewöhnlich zum Anschauen. Manche haben vielleicht auch noch gar nicht gehört, was ist überhaupt eine Jungfrauenweihe? Und kannst du mal erklären, was hast du mit diesem Tag eigentlich festgemacht?
Ja, also die Jungfrauenweihe ist auch relativ unbekannt. Das hat folgenden Grund, dass es ist eigentlich eine sehr alte Berufung. Es gibt es schon seit fast 2000 Jahren. Also seitdem die Kirche gestartet hat, sind immer wieder Frauen mit Jesus mitgezogen und haben ihm das Leben geschenkt oder das Leben geweiht und haben gesagt, okay, ich möchte Jesus alleine gehören. Es hat sich dann daraus, haben sich dann in weiterer Folge Klöster entwickelt. Und dann ist es ein bisschen diese Jungfrauenweihe in die Klöster hinein verschwunden. Erst dann mit dem Zweiten Vatikanischen Konzil vor 60, 70 Jahren dann wieder aufgetaucht, weil die Kirche gesagt hat, Moment mal, das ist doch eine Berufung eigentlich für die Welt. Und insofern ist es recht unbekannt. Ich muss sagen, ich habe es eigentlich auch nicht von Anfang an gewusst, dass es so etwas gibt. Aber als ich davon gehört habe, habe ich gemerkt, das packt mich und ich habe mich so etwas wie fast ein bisschen entdeckt gefühlt. Und was ist diese Berufung? Also im Grunde ist es einfach ein Statement, Jesus, er wird wiederkommen und er ist ein leidenschaftlicher Bräutigam. Und zwar nicht nur für die einzelne geweihte Jungfrau, sondern schlussendlich für jeden von uns. Und die ganze Kirche ist quasi seine Braut und wir warten auf diesen Tag, wo er wiederkommt. Ja, und das ist so das Wesen der Berufung, also zu erinnern, Jesus ist sein Bräutigam und wir sind als Kirche seine Braut. Und insofern ist es auch eine Form der Repräsentanz. Das heißt, ich als geweihte Jungfrau darf repräsentieren die Kirche, die seine Braut ist.
Auf was verzichtest du dadurch?
Also ich muss erst mal sagen, der Verzicht ist nicht im Vordergrund, sondern das ist ein kleiner Teil. Für mich fühlt es sich nämlich nicht sehr nach einem Verzicht an, sondern ein Freiwerden für sehr etwas Großes. Also ich gehe durch ein Tor, das eigentlich in die Ewigkeit hineinführt. Natürlich hat es dann in der menschlichen Wahrnehmung natürlich auch eine Dimension von Verzicht, nämlich auf ich verzichte auf Ehe und damit auch auf sexuelle Intimität. Und das ist ein großes Thema in unserer Welt. Natürlich, weil auch Sexualität sehr eng mit unserem Menschsein verbunden ist. Und ich weiß, dass das ein sehr großes Thema ist, wenn manche denken, okay, wie kannst du überleben, ohne Sex zu haben? Die Wahrheit ist, ich verzichte zwar auf Sexualität, aber nicht auf Intimität, sondern während ich dieses Tor von Ehe zumache, öffnet sich ein sehr viel größeres neues Tor, das Licht der Ewigkeit hereinbringt in unsere Wirklichkeit. Und deshalb muss ich auch sagen, lebe ich in einer Spannung von schon und noch nicht. Also ich lebe so quasi den Lebensstil des Himmels schon, aber ich lebe noch nicht so, wie wir ihn im Himmel leben werden. Und worauf Ehe und auch Sex und so weiter hindeutet, nämlich auf die vollkommene Vereinigung Gottes mit dem Menschen.
Wir werden später noch ein bisschen genauer hinschauen, was das bedeutet, diese Intimität in anderer Form zu leben. In deinem Buch Skandalöse Liebe beschreibst du diese Reise hin zu der Entscheidung, die du getroffen hast, 2022 Gott exklusiv zu gehören. Und ich möchte gerne mit dir über ein paar ausgewählte Meilensteine deiner Reise sprechen. Ich möchte natürlich nicht alles verraten, damit die Leute noch dein Buch lesen möchten. Aber dein Glaube sah ja nicht immer so aus wie heute. Und auch dein Selbstbild hat sich irgendwie entwickelt. Kannst du erzählen, welchen Prozess du als Jugendliche durchgemacht hast, welche Glaubenssätze vielleicht noch in dir waren und wie sich die nach und nach gelöst haben?
Ja, also ich war als Jugendliche extrem schüchtern, muss ich sagen. Ich habe sehr viele Masken getragen. Das kam daher, dass ich eigentlich keinen Selbstwert hatte oder sehr wenig. Also ich habe mich sehr über Minderwertigkeit eigentlich definiert und habe mich eigentlich zu wenig selber annehmen können. Das heißt, ich musste irgendwie immer meinen Wert von woanders bekommen. Meistens war das durch Leistung. Also mein Konzept war, okay, wenn ich etwas leiste, dann werde ich geliebt oder werde ich gesehen und angenommen. Und so habe ich immer versucht, immer denen zu gefallen, die halt irgendwie vor mir waren. Also egal, ob das jetzt meine Eltern, meine Lehrer, meine Freunde, Freundeskreise, Nachbarn und so weiter waren. Ich habe immer so geschaut, okay, was erwarten die denn? Was könnten die denn von mir erwarten? Wie kann ich denn denen gefallen? Und habe versucht, an denen zu gefallen. Und es war auch eine Zeit, als ich 14 war, es gab eine Zeit, wo ich sehr negative Musik gehört habe. Das hatte dann den Effekt, dass ich mir die Frage gestellt habe, ja, was wäre, wenn ich dann nicht mehr da bin und würde jemand zu meinem Begräbnis kommen, solche Dinge, solche Fragen. Und genau dort hinein wurde ich eingeladen, zu einem Wallfahrtsort zu kommen, nach Bosnien im Sommer. Und das war damals meine beste Freundin, die mich mitgenommen hat. Und das war auch der Grund, warum ich mitgefahren bin. Meine beste Freundin war dabei und wir waren in Kroatien am Meer. Und ich komme dann an diesen Ort und es war ein Jugendfestival. 40.000 Menschen aus 70 Ländern, viele Flaggen, sehr buntes Leben, irgendwie sehr viel Musik. Und ich komme da hin und es war dann eigentlich unspektakulär ein Gottesdienst. Ich sehe, wie der Priester eine weiße Scheibe Brot in die Höhe hebt und sagt, das ist mein Leib. Ich kannte natürlich die Liturgie, aber es ist mir noch nie so bewusst geworden. Und plötzlich spüre ich, wie ein Wasserfall über mich kommt von extremer Liebe. Und ich wusste, Gott existiert, der liebt mich bedingungslos. Und es musste mir niemand erklären, dass Gott existiert. Ich brauchte keine Argumente in diesem Moment, sondern es war wie ein existenzielles Wissen, das in mein Herz fällt. Und er liebt mich bedingungslos. Ich dachte, okay, wenn das so ist, dann will ich Gott eine Chance geben, weil ich musste mir immer diese Liebe gefühlt verdienen. Und jetzt kommt Gott Und er liebt mich einfach. Ja. Und das hat mich sehr fasziniert. Und dann habe ich angefangen, die Bibel zu lesen. Ich habe angefangen, am Abend mit Gott zu beten, zu reden. Ich wusste ja nicht wirklich, wie betet man denn so ordentlich. Und ja, es war mehr so, ja, einfach ich habe mein Herz einfach ihm hingehalten. Und so hat sich dann Stück für Stück auch mein Leben verändert. Ich habe gemerkt, es kommt eine größere Freiheit in mein Leben. Es kommt dann mehr Selbstsicherheit und auch mehr Freude.
Was ist denn so skandalös an Gottes Liebe? Wie würdest du seine Liebe heute beschreiben?
Ja, ich würde sagen, die Liebe Gottes ist absolut skandalös. Also man muss ja nur einen Blick auf das Kreuz werfen, um zu sehen, das ist wirklich ein Skandal, wie Gott uns liebt, weil es so teuer ist und sehr extravagant und sehr, sehr ungewöhnlich. Ja. Es schreibt ja auch schon der Apostel Paulus im 1. Korintherbrief, schreibt er so, okay, das Kreuz ist den Juden ein Skandalon, ein Skandal. Also daher kommt auch dieser Titel, den ich gewählt habe. Ich weiß, dass er ein bisschen zweideutig genommen werden kann. Es ist auch skandalös. Wie kann man denn Jesu Braut sein? Ja, also es ist auch eine Kritik, die ja kommt. Und schlussendlich muss man sagen, ja, das ist absolut skandalös. Wie hebt denn Gott uns auf seiner Ebene? So ein Braut und ein Bräutigam müssen auf einer Ebene sein. Das heißt, das Gefälle zwischen Gott und Mensch ist immens, aber Gott entscheidet sich, dieses Gefälle aufzuheben. Und das ist absolut eine skandalöse Liebe, die unbegreiflich ist, unfassbar. Und das heißt, erst wenn wir das Geheimnis des Kreuzes verstehen, verstehen wir die ja, immense Extravaganz der Liebe Gottes. Ich glaube, das braucht ein ganzes Leben, dass wir das wirklich ausloten. Also, oder wahrscheinlich noch mehr, die ganze Ewigkeit, dass wir ausloten, wie verrückt Gott uns liebt. Und schlussendlich ist es so, okay, er steigt herunter auf unsere Stufe. Also im Philipperbrief, das ist auch gerade mein Jahresmotto, heißt es, okay, er, der Gott war, hielt nicht daran fest, wie Gott zu sein, sondern er entäußert sich, ja, wird wie ein Sklave. Also ein interessantes Wort, dieses sich entäußern oder er entleert sich. Er entleert sich quasi, entleert sein Herz am Kreuz in die Welt hinein. Und holt uns auf seine Ebene. Und dann heißt es im Buch der Offenbarung, wir werden mit ihm herrschen. Also es ist unglaublich, wie Gott uns auf seine Ebene hinaufhebt. Und ja, das heißt, wir werden in der Ewigkeit vollkommen eins werden mit ihm. Das ist ein sehr tiefes Geheimnis, das wir eben angedeutet sehen in Ehe, auch wenn Mann und Frau miteinander eins werden und schlafen. Es ist alles ein sichtbares Zeichen einer größeren, unsichtbaren Wirklichkeit, also ein Vorausgriff oder wir sagen ja so quasi ein Hinweis auf etwas sehr, sehr, sehr viel Größeres, Tieferes, das all unsere Sehnsüchte übersteigt.
Wie würdest du sagen, entdeckt man dieses tiefe Geheimnis? Denkst du, wir Menschen brauchen da alle ein übernatürliches Erlebnis, um Gottes Liebe zu erfahren?
Also schlussendlich, glaube ich schon, ist es ein Geschenk, das Gott uns macht. Und wir haben alle unterschiedliche Erfahrungen. Ich glaube schon, dass jeder im Leben die Möglichkeit hat, sich Gott zu nähern. Der eine hat es vielleicht ein bisschen einfacher, weil er mehr erlebt hat, so quasi an übernatürlichen Dingen. Aber ich glaube, schlussendlich ist, Gott nähert sich jedem, gibt uns viele Möglichkeiten, dass wir ihn entdecken. Und in dem Moment, wo wir anfangen, ihn zu suchen, dann noch mehr. Also das heißt, wir dürfen nicht vergessen, Gottes Sehnsucht, uns zu begegnen, sein Durst ist viel größer als unser Hunger und unser Durst, ihm zu begegnen. Also das heißt, er ist ja der Initiative und er will, dass wir ihm nähern. Und gleichzeitig ist er natürlich auch gewissermaßen hinter einem Vorhang. Und ich glaube, es hat dem Grund, weil wenn wir sehen würden, wie er ist, absolute Schönheit, vollkommene Freiheit, Größe und einfach, dann würden wir einfach nur staunen und wir würden so befangen sein, dass wir uns nicht mehr frei entscheiden könnten für ihn. Und ich glaube, das ist der einzige Grund, warum er sich manchmal in unserem Alltag etwas verschleiert. In dem Moment, wo wir anfangen, einen Schritt zu setzen, fängt er an, in drei Schritte uns entgegenzugehen und uns entgegenzulaufen. Ja, und insofern muss man sagen, ja, es ist natürlich eine Entscheidung, die manchmal gegen unsere menschliche Natur spricht. Ja, also wir sind in der Bequemlichkeit, ist manchmal einfacher, weil in dem Moment, wo ich anfange, mich aufzuraffen, Gott zu suchen, Gottes Gegenwart zu suchen, dann eilt er uns schon sehr entgegen.
Das heißt, du würdest sagen, wenn man dieser Liebe wirklich begegnet, dann ist sie so groß, dass sie eigentlich uns fesselt.
Absolut, absolut. Es ist eine absolut fesselnde Liebe. Gleichzeitig sind wir immer in der Freiheit. Also das heißt, Gott nimmt nicht unsere Freiheit weg, sondern wir sind absolut frei, dieser Liebe, der Spur dieser Liebe zu folgen oder in die andere Richtung zu laufen. Und das war auch meine Erfahrung. Also als ich diesen Wasserfall gespürt habe, ich habe gemerkt, ich kann Gott verleugnen, ich kann weglaufen, ich kann ihn beschimpfen, aber der Wasserfall, diese bedingungslose Liebe, wird sich nicht verändern. Ich kann sogar mehr beten. Es wird sich nicht verändern. Es wird nicht mehr werden, es wird nicht weniger werden, sondern der Wasserfall der Liebe Gottes über unserem Leben ist immer gleich. Dann ist unsere freie Entscheidung, wie gehen wir damit um oder was ist unsere Reaktion auf diese immense Kraft von Liebe?
Ich habe dein Buch sehr gern gelesen. Und du beschreibst vor allem das Abenteuerleben so gut. Das klingt für mich manchmal sehr märchenhaft, geheimnisvoll. Und du sagst von dir auch, du bist eigentlich eine Romantikerin.
Definitiv.
Jetzt wurdest du in dieser Überzeugung, Jesus ausschließlich zu gehören, auch immer wieder herausgefordert in den letzten Jahren. Und du erzählst davon, dass du dich verliebt hast und das auch nicht nur einmal. Wie kann eine Romantikerin sowas widerstehen?
Ja, also das ist eine sehr schöne Frage. Also ich bin absolut eine Romantikerin. Ich liebe romantische Atmosphären so. Aber ich würde sagen, Jesus ist auch sehr romantisch. Also ich glaube, er ist ja der Erfinder von Romantik. Und das, was wir dann erleben, ist, dass wir, ja, so quasi, wenn wir romantische Momente mit einem anderen Menschen erleben, dann ist es eigentlich immer nur ein Abbild von dem, was die ursprünglichste Romantik ist, ja, so sagen, okay, Jesus, der ist ein Prinz, der kommt, um uns zu nach Hause zu holen, seine Braut nach Hause zu holen. Und wie macht er das? Indem er sein Leben gibt, mit seinem Blut bezahlt, dem höchsten Preis, der möglich ist. Also ist eine absolut romantische Geschichte. Und ich denke, alle Romantik, die wir so sehen und entdecken in Filmen und Büchern, sie erinnern uns eigentlich an die ursprünglichste aller Liebesgeschichten, nämlich die Geschichte Gottes mit dem Menschen. Also die romantischste von allen. Und ich muss sagen, ja, ich habe mich oft verliebt. Also es stimmt. Es stimmt, ich habe auch schöne Momente erlebt. Ja, ich wurde oft auf Dates irgendwie eingeladen und so. Und gleichzeitig muss ich sagen, ja, es hat einen Reiz und es hat eine Romantik. Aber irgendwo kann sie nicht überboten werden von der Art und Weise und von der Romantik, wie Jesus mich liebt. So. Also ich merke es, okay, es deutet auf etwas hin, aber schlussendlich weiß ich, dass ein Mann kann nie meine Sehnsüchte vollkommen erfüllen. Und das ist auch etwas, was wir realisieren müssen. Ein Mensch wird uns nicht absolut erfüllen können, sondern es bleibt immer ein kleiner Rest frei. So. Und schlussendlich, ja, unser Herz ist einfach geschaffen für diesen einen, der das, ja, diesen geheimsten, tiefsten, innersten Raum füllen kann und der, ja, die Sehnsüchte in uns hineingelegt hat, um sie eines Tages zu erfüllen. Und insofern ist es für mich auch, wie sagen, schon einfach, Jesus mein Herz zu schenken. Und ich weiß aber auch, dass ich diese Momente, auch vielleicht romantische Momente mit Jesus kultivieren muss. Ja. Also ich muss in die Beziehung investieren, damit die Liebe brennend bleibt.
Erlebst du das als anstrengend, da zu investieren, oder fällt dir das leicht?
Normalerweise fällt es mir leicht, weil ich merke, so je mehr ich im Gebet bin, umso mehr wird es zu einer sehr großen Quelle von Freude für mich. Es gibt natürlich auch Momente, wo es ein bisschen Überwindung kostet oder der Früh, okay, wenn ich müde bin und dann, okay, jetzt Gebetszeit, ist manchmal ein bisschen anstrengend. Aber im Allgemeinen muss ich sagen, also wenn ich mich dann eingeklinkt habe, dann merke ich so, wow, es kommt so eine Lebendigkeit, es kommt das Leben in mich, es fließt in mich hinein. Oder ja, ich merke einfach, dass mein Tag so viel besser ist, wenn ich eine gute Gebetszeit schon mal am Morgen hatte. Also insofern ist es eigentlich für mich mehr eine Freude und auch eine Entspannung, wenn ich Jesus begegnen kann.
Jetzt sagst du in deinem Buch, dass du dich so einem Mann, in den du dich vielleicht auch verliebt hast, nicht ganz hingeben kannst, weil du hättest so ein geteiltes Herz. Ich habe mich gefragt, hat man nicht immer ein geteiltes Herz, auch wenn man in die Ehe geht und gleichzeitig Jesus nachfolgt?
Das ist eine gute Frage. Ich habe nur die Erfahrung so quasi von meiner Berufung. Ich weiß nicht, ob man wirklich ein geteiltes Herz hat, weil ich glaube, in der Ehe weist man ja auf dasselbe Geheimnis hin. Also ich würde auch nicht sagen, die eine Berufung ist besser oder schlechter oder höher oder was auch immer, sondern es sind einfach zwei Arten, um auf dasselbe Geheimnis hinzuweisen. Und ich habe mich auch natürlich sehr beschäftigt mit dem, was bedeutet Ehe, was bedeutet es, wenn eine Frau sich ihrem Mann hingibt, wenn ein Mann sich seiner Frau hingibt. Und ich würde eher sagen, indem sich eine Frau zum Beispiel ihrem Mann hingibt, ihn sehr liebt, dann liebt sie ihn so wie Christus, würde ich sagen. In dieser Liebe wird das Geheimnis erst richtig sichtbar und es wird spürbar in dieser Liebe zwischen Mann und Frau. Also insofern würde ich nicht sagen, okay, entweder oder. Also in der Ehe, man muss nicht sagen, okay, ich kann entweder meinen Mann ein bisschen lieben und hier mit dem anderen Herzen liebe ich Christus, sondern ich glaube, indem wir Christus lieben, ihn an die erste Stelle setzen, was auch in der Ehe, die christliche Ehe ja gefordert ist, okay, wir geben erst einmal Christus unser Leben und leben ein neues Leben und dann dadurch fange ich an, meinen Mann oder die Frau so quasi vollkommen auch zu lieben. Und ich merke das auch in kleinerem Maß bei mir. Also wenn ich anfange, sehr mit Jesus connected zu sein, ich habe ein größeres Herz für meine Mitmenschen. Ich habe mehr Kapazität, auch andere zu lieben. Und insofern würde ich sagen, okay, in meinem Fall ist natürlich, bleibt dieser eine Platz frei. Ich sage, okay, da ist ein Mensch, den ich in einer sehr hohen Exklusivität liebe. Ich habe gewählt, dass es Christus ist, dass Christus diesen Platz einnimmt. Gleichzeitig merke ich auch, dass ich dadurch ja auch ein sehr großes Herz für die Menschen habe, die Christus sehr liebt. Also insofern, sie sagen, okay, mein Ort von Hingabe ist jetzt nicht eine Familie, vielleicht mit ja, 2, 3, 4 Leuten, sondern mein Ort von Hingabe ist seine Kirche, sein Leib, sind sehr viele Menschen. Und natürlich nicht in der Intensität, aber dafür mehr Menschen, ja.
Man sagt ja so, in der Ehe ergänzen sich Mann und Frau in ihrer Unterschiedlichkeit. Jetzt ist Jesus dein Bräutigam. Erlebst du die Ergänzung auch in Bezug auf Gott?
Ja, weil meine Berufung ist ja, Braut zu sein. Das heißt, ich erlebe diese Ergänzung. Christus ist der Bräutigam, das ist der Mann Christus. Er ist der sich ausliefert, der sein Leben hingibt am Kreuz. Und das heißt, die Ergänzung ist in der Hinsicht, okay, die Braut ist eigentlich die sich einfach, also sie gibt sich hin oder sie liefert sich auch Gott aus, aber in anderer Weise. Also der Mann ist mehr so, ja, okay, der Mann, er erobert seine Frau, er gibt sein Leben. Und ich weiß, okay, Jesus, er hat mit seinem Leben für mich bezahlt, auch für jeden Einzelnen. Er hat seine Braut erkauft um einen teuren Preis. Und ich weiß auch, dass das eine andere, also dass eine Frau eine gewisse andere Art und Weise der Antwort hat oder wie sie ihre Hingabe ausdrückt, ist eine andere Form, als es der Mann macht. Und ich muss sagen, also obwohl ich Gott geweiht lebe trotzdem, ich bin ja eine Frau. Das heißt, ich werde mich auch hingeben wie eine Frau. Zwar nicht jetzt im sexuellen Akt, sondern mit meinem Leben, mit meiner Existenz ist der Ausdruck meiner Hingabe geprägt natürlich von dem, dass ich auch eine Frau bin. Und insofern ist das alles mit hereingenommen in dieses Geheimnis zwischen Braut und Bräutigam.
Ich würde gerne mit dir noch über das Zölibat reden, darüber, was es bedeutet und was es auch nicht bedeutet. Wie siehst du das? Wie kann man erfüllt leben, ohne quasi sexuelle Intimität zu leben oder diese Zweisamkeit zu leben? Und wie geht man auch gesund mit diesem Mandat um?
Ja, das ist, glaube ich, eine Preisfrage. Gerade wenn man in die katholische Kirche schaut, das gibt es ja viele Priester oder auch Schwestern, Ordens, in Ordensgemeinschaften, wo Menschen sich entschieden haben, zölibatär zu leben. Und gleichzeitig erleben wir eine Krise des Zölibats in der Hinsicht, dass wir das zölibatäre Leben entkoppeln von Intimität. Und das funktioniert nicht. Also wir können nicht Intimität leben. Also wir brauchen Intimität wie Wasser. Jetzt, wenn sich jemand entscheidet, okay, ich darf jetzt keine sexuelle Intimität haben und jetzt hat er einfach keine andere Form, gesunde Form oder zu wenig Form, von wo er Intimität erlebt, dann wird es passieren, dass eine ungesunde Form von Intimität anfängt zu leben. Und das ist eigentlich ein sehr großer Skandal, den wir in der Kirche jetzt sehen, dass es Leute gibt, die sehr ungesund wählen, im Zweifel über deren Lebensstand Intimität zu leben. Ja, das heißt, jetzt müssen wir schauen, okay, wie kann ich im zölibatären Lebensstil gesund Intimität haben? Und es gibt ja verschiedene Formen von Intimität, also die emotionale Intimität, die sexuelle Intimität, die körperliche Intimität, dann natürlich auch die spirituelle Intimität. Und ich weiß, okay, wenn ich jetzt ein sehr hohes Grad an emotionaler und spiritueller Intimität lebe, dann ist mein Tank ein bisschen mehr Gefühl. Das heißt, dann habe ich nicht so einen Bedarf, dass ich sage, jetzt brauche ich unbedingt körperliche, sexuelle Intimität. Ja. Und ich glaube, das ist ein Schlüssel, dass wir einfach eine Liebesbeziehung kultivieren müssen. Wir sind für Liebe gemacht, unser Herz ist auch für romantische Beziehungen gemacht, aber das heißt, in dem Sinn muss ich das mit Gott pflegen und muss schauen, okay, wie kann ich emotionale und spirituelle Intimität in einem hohen Maß im gesunden Rahmen leben. Und das bedeutet auch, Freundschaften zu kultivieren. Ja? Und emotionale Intimität ist auch eine gute Möglichkeit, in Freundschaften das auszudrücken.
Eigentlich betrifft es ja jeden Menschen, so einen gesunden Umgang mit Intimität zu finden. Denn der Verzicht, zumindest auch auf sexuelle Intimität, kommt ja in verschiedenen Lebensphasen auf jeden Fall vor. Kannst du noch mal ganz konkret sagen, was du machst, um deinen Intimitätshaushalt auf ihn aufzupassen, oder was hilft dir da im Alltag?
Also mir hilft im Alltag, einen guten Rhythmus zu haben von verschiedenen Formen von Intimität. Also das eine ist mal die spirituelle Intimität, das heißt wirklich gute Gebetszeiten gesetzt zu haben, wo ich merke, ich connecte mein Herz mit Gott, ich verbinde mich, ich bin in seiner Gegenwart, ich spüre, dass er mich liebt, ich inhaliere seine Worte. Ja, und das heißt, es ist auch eine Vermischung natürlich von emotionaler Intimität, die ich auch mit Gott erleben kann. Also es ist vielleicht jetzt nicht immer das Gefühl da, manchmal ist es einfach nur eine Entscheidung, aber ich merke, dass auch mich Gott beflügelt mit emotionaler Intimität immer wieder. Und das Zweite ist, dass ich auch schaue, okay, dass ich ein gutes, stabiles Umfeld um mich herum baue von Freundschaften, wo ich sage, okay, da kann ich auch sehr gut emotionale Intimität leben, da teile ich mein Herz, da zeige ich mein Innerstes, da mache ich mich verletzlich und teile im besten Sinne das Leben. Ich glaube, dass wir auch dieses Thema Freundschaft ein bisschen verloren haben. Ja, wir wissen oft heute nicht mehr, ja, wie lebe ich denn gesund eine Freundschaft? Leute sagen mir, ja, ich will mich nicht meinen Freunden zumuten mit meinen Problemen, die haben eh schon so viele eigene Probleme. Aber dadurch nimmt man natürlich auch diese Form von Intimität. Ich teile mein Herz, ich gebe mein Innerstes. Und das müssen wir wieder neu lernen. Und dann ist natürlich auch eine Krise der körperlichen Intimität, in der Hinsicht, dass es eigentlich alles nur sexualisiert ist. Also gerade bei Männern sehen wir das. Ein Mann kann nicht einen anderen Mann berühren, ohne dass es in unserer Welt eine sexuelle Deutung erfährt. Und ich glaube, dass es auch nicht gesund ist, ja, sondern in anderen Kulturen sehen wir, okay, da ist sehr viel an auch Körperkontakt, ohne das sexualisiert zu denken. Bei Kindern ist es ja im Grunde genauso. Also die bringen auch eine Natürlichkeit in der Körperlichkeit mit. Also da sind wir auch in der Krise. Und es ist nicht einfach, gerade wenn jemand jetzt nicht in einer Beziehung ist, ist es für jemanden schwierig, körperliche Intimität zu erfahren und vielleicht auch eine Umarmung, ohne dass es irgendwie einen sexuellen Bezug hat. Also da, glaube ich, sind wir gesellschaftlich auch in der Krise und das müsste man wieder neu lernen. Wie kann ich jemanden wirklich mit reinem Herzen eine Umarmung schenken, ohne dass das irgendwie sexuell gedeutet wird?
Fühlt sich dein Leben jetzt wirklich immer an wie Freiheit oder spürst du konkret auch den Verzicht?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, für mich ist es wirklich Freiheit, die größer wird. Ich weiß auch, dass ich die richtige Entscheidung getroffen habe. Ich muss sagen, es war schon auch schwer, weil ich hatte eine sehr große Prüfung meiner Berufung oder habe mich sehr ehrlich noch einmal hinterfragt vor 4 Jahren, ob ich nicht doch einen Mann heiraten soll. Und das beschreibe ich auch ein bisschen in meinem Buch. Dieses mein Innerstes, wo ich geteilt irgendwie war, mein Herz geteilt war. Aber ich muss auch sagen, seitdem ich als gottgeweihte Jungfrau lebe, also wirklich noch einmal einen tieferen Schritt in dieser Intimität mit Jesus hineingetreten bin, merke ich auch weniger Verlangen nach sexueller Intimität. Also ich glaube, Gott schenkt das vielleicht auch, dass ich merke, okay, mein Ausdruck von Liebe und Hingabe hat eine Form gefunden und ich versuche das wirklich jeden Tag so zu fühlen und zu sagen, okay, heute, Jesus, lass mich heute gut deine Geliebte sein, lass mich gut eine Antwort sein auf diese unglaubliche Liebe. Und insofern muss ich sagen, okay, ich vermisse nicht die Ehe. Ich weiß, dass es nicht der Weg ist, der auf meinem Leben liegt. Also ich weiß, ich hätte mich für die Ehe entscheiden können. Ich wäre in der Freiheit. Aber ich merke, das Momentum der Erfüllung ist sehr, sehr, sehr viel größer in meinem Fall, weil ich diesen Ruf gespürt habe, weil Gott mir diesen Ruf geschenkt hat. Und ja, insofern muss ich sagen, ich bin wirklich sehr glücklich und ich glaube, dass ich am heutigen Tag meine Berufung besser leben kann als vor 2 Jahren, weil ich wachse hinein in dieses Geheimnis.
Gibt es irgendwelche Ängste, die du hast vor deiner Zukunft?
Nein, ich glaube nicht. Also nicht intuitive Ängste, was jetzt meine Berufung betrifft. Ich denke, wenn ich morgen sterben würde, dann denke ich, bin ich meinen Lauf gelaufen. Ich habe mein Ziel quasi erreicht, dass ich sage, ich möchte auch öffentlich das bekunden, Jesus zu gehören, und ich weiß, wohin ich gehen will. Ich hoffe, dass Jesus es auch mich begrüßen wird am Tor des Himmels, aber ich habe keine große Angst irgendwie vor Dingen, was die Zukunft oder meine Berufung betreffen.
Auch nicht, dass du dich erneut verliebst?
Das kann passieren. Also ich merke auch, es ist meistens immer passiert, wenn ich ein bisschen meine Beziehung zu Gott vernachlässigt habe, dann ist es ein bisschen leichter passiert. Es kann passieren, ich denke, ich habe mich sehr oft verliebt, ich habe das auch immer gewusst, okay, in meinem tiefsten Innersten will ich Jesus gehören, ich will ja nicht in eine Ehe gehen, also das heißt, ich habe mich eigentlich mit diesen Gedanken schon sehr oft auseinandergesetzt, und deshalb glaube ich auch, wenn ich mich wieder verliebe, okay, gut, es kann passieren, aber das kann auch in der Ehe passieren, also ich habe eine Entscheidung getroffen, von der ich weiß, dass sie mich mehr erfüllt, und dann werde ich auch diese Entscheidung weiter folgen mit, ja, natürlich der Hilfe Jesu.
Dein Buch hat mich vor allem dazu ermutigt, so meine Berufung und meine Geschichte mit Gott ernst zu nehmen, auch wenn mein Leben dann nicht so aussieht, wie es andere vielleicht erwarten. Und da habe ich noch die Frage, von was träumst du noch, welche Projekte möchtest du noch durchführen oder hast du schon alles erreicht?
Ja, das ist eine gute Frage. Also schlussendlich denke ich so, alles, was ich machen kann, ist ein Geschenk. Also ja, ich würde sagen, was ist das Ziel meines Lebens? Ist einfach Menschen an das zu erinnern, was sie erwartet, nämlich ein unglaubliches Hochzeitsmahl. Uns erwartet das Leben in viel größerem Maß, in viel größerer Fülle, die Freiheit, die Freude, die Schönheit, ein krasses Maß an Intimität, das wir uns nicht mehr vorstellen können. Also ich möchte Menschen an diese Sache erinnern. Ich träume schon davon, dass es eine Generation gibt, junge Menschen, und ich sehe das langsam kommen. Ich sehe, dass es junge Menschen gibt, die sagen, okay, Jesus, ich möchte dir leidenschaftlich nachfolgen. Ich möchte mit dir das Leben gestalten. Ich träume von einer veränderten Gesellschaft. Und zugleich weiß ich, dass ich das nicht alleine machen kann, sondern es ist eine Vision, ein Traum, den ich trage. Und ich denke, ich mache meinen Beitrag, und dort und da organisiere ich ein paar Dinge oder investiere in junge Menschen. Was dann rauskommt, ist Sache Gottes. Und ich denke so, ja, ich will bereit sein, in den Himmel zu gehen, wenn Gott mich ruft.
Du schreibst, ich bin keine Suchende mehr, ich bin vergeben. An jemanden, den nicht jeder kennt oder bekennt und der nicht für alle sichtbar ist. Unverständlich, übertrieben für einige, klar für andere. Unendlich erfüllend für mich. Was ist hinblickend auf das, was du erkannt hast, so dein Wunsch für die Hörerinnen und Hörer, die uns jetzt gerade zuhören?
So, mein Wunsch ist, dass jeder, der jetzt es hört, Jesus ein sehr großes Stück tiefer kennenlernt und dass jeder von unseren Hörerinnen und Hörern weiß, okay, dass sie immens geliebt ist, also dass es eine Liebe gibt, die leidenschaftlich uns verfolgt, und zwar jeden einzelnen von uns. Und ja, dass Jesus einen Traum hat, der all unsere Träume übersteigt. Mein Traum, mein Wunsch ist für jeden, der das hört, dass er Jesus ein bisschen mehr liebt, nachdem er unsere Worte gehört hat.
Wer dich und deine Inputs noch mehr hören möchte, du bringst auch selber alle 2 Wochen eine Podcast-Folge raus unter dem Namen Chai mit Berna. Kann man einfach mal suchen. Und ich danke dir jetzt für deinen Einblick in dein Leben und wünsche dir für dieses Lebensabenteuer, das du angefangen hast, ganz viel Freude und Segen.
Vielen Dank.
Tschüss.
Ciao.
Das war der Podcast von Fontis. Bei akuter Bücherliebe empfehlen wir einen Besuch in unserem Online-Shop oder in deiner Lieblingsbuchhandlung. Bis zum nächsten Mal bei der literarischen Hausapotheke.